HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Klaus Hofmeister einen schönen zweiten Ostertag Ihnen. Die katholische Kirche in Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Reformprozess. Der sogenannte synodale Weg soll schon lange anstehende Reformvorhaben endlich in Angriff nehmen und auch Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal ziehen. Dabei geht es um 4 Themenbereiche: die Fragen von Macht und Hierarchie, die Lebensform der Priester, die Rolle von Frauen in der Kirche und eine erneuerte Sexualmoral. Von geplanten 5 Vollversammlungen des Synodalen Wegs haben inzwischen 3 stattgefunden, die letzte Anfang Februar in Frankfurt. Damit ist der Synodale Weg in eine entscheidende Phase gekommen und die Theologin Julia Knob ist eine der prägenden Stimmen bei diesem Reformprozess. Julia Knob ist Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt. Sie hat den Text mitverfasst, der eine neue Machtordnung in der Kirche fordert. Macht soll kontrolliert und begrenzt werden. Und wer in der Kirche Macht hat, soll gegenüber den Gläubigen rechenschaftspflichtig sein. Aber ist das dahinterstehende Kirchenbild eigentlich noch katholisch? Und wie viel Spielraum gibt es überhaupt für Reformen? Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse und ich haben nach der jüngsten Synodalversammlung mit Julia Knob gesprochen. Sie hatte im Vorfeld der Versammlung in einem Zeitungsbeitrag die Bischöfe aufgefordert, Farbe zu bekennen und deutlich zu machen, ob sie die Reformen tatsächlich mittragen. Und sie gehört zu den Mitunterzeichnern einer sogenannten Frankfurter Erklärung, die es Katholikinnen und Katholiken im Internet möglich machen will, den Reformprozess durch ihr Votum zu unterstützen. Wir haben deshalb Julia Knob zunächst gefragt, ob sie den Eindruck hat, dass die Bischöfe tatsächlich bereit sind, Reformen umzusetzen.
Ich glaube ja. Also ich bin tatsächlich mit einem hohen Druck auch nach Frankfurt 3 gefahren. Ich glaube, wir waren wirklich an einer Schwelle, wo sich vieles entscheidet und wo der synodale Weg auch hätte scheitern können. Aber wir haben die, also 2 ganz wichtige Texte mit allen Mehrheiten, allen erforderlichen Mehrheiten beschließen können. Und wir haben auch, wie sich jetzt im Nachgang zeigt, über verschiedene weitere Aktionen, also ich nenne mal die Frankfurter Erklärung, die vor einigen Tagen rausgegangen ist, jetzt schon 11.000 Unterschriften gefunden hat. Also wir haben einen Schwung aufgenommen, glaube ich. Und ich meine, es ist auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wir haben momentan auch, glaube ich, die besten Voraussetzungen, die wir haben können. Das ist jetzt noch keine Euphorie, aber das ist ein begründeter Schwung nach vorne, den ich sehe.
Das Stichwort Frankfurter Erklärung greifen wir gleich nochmal auf. Aber ich wollte gerne nochmal so zur Stimmung hören. Haben Sie wirklich das Gefühl, dass Bischöfe und Laien da gleichermaßen, also auch im gleichen Tempo auf dem Reformweg sind und vor allen Dingen auch das gemeinsame Ziel haben?
Also ich glaube, ein gleiches Tempo muss man gar nicht erwarten, zumal es ja doch eine vielfältige Versammlung ist. Auch die Bischöfe sind ja nicht ein monolithischer Block. Auch da gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Intensitäten, auch unterschiedliche Haltungen, was an Reform möglich und was nötig ist. Was ich sehe, ist, dass immer mehr Menschen, also Bischöfe, aber auch andere Synodale, sich positionieren und erkennbar werden und auch wirklich eigenständig vorangehen und auch sagen, ich stehe dafür und ich möchte, dass es dort weitergeht. Das wird nie in einer monolithischen, homogenen Weise passieren. Das muss aber, glaube ich, auch gar nicht, denn es kann ja auch gar nicht das Ziel sein, dass man jetzt eine neue Einheitlichkeit voranbringt, sondern es geht, glaube ich, ganz stark darum, auch mit diesen Ambiguitäten und den Vielfältigkeiten umgehen zu lernen.
In dem erwähnten Appell in Christ und Welt, da haben Sie auch geschrieben mit anderen, vielen Delegierten seien die Beschlüsse noch viel zu zahm. Wie geht es denn Ihnen? An welcher Stelle würden Sie gerne weitergehen?
Also ich glaube, wir sind ja irgendwo in einem Dilemma oder in einer großen Herausforderung. Wir machen ja gerade so etwas oder probieren so etwas wie die Quadratur des Kreises. Wir sehen einen enormen Reformstau innerhalb eines kirchlichen Systems, versuchen aber diesen Stau unter den Bedingungen des Systems und mit den Repräsentanten dieses Systems zu beheben oder aufzulockern. Und das heißt, es geht also nicht um eine Revolte oder eine Revolution oder so, sondern es geht darum, bei laufendem Motor weiterzugehen. Und das kann nur funktionieren, indem die Entscheidungsträger einen Haltungs- und Kulturwandel mitgehen und indem sie sich überzeugen lassen und dann Kraft eigener Überzeugung in so Dinge gehen wie Selbstbindungen, die eben einen Schritt weitergehen als das, was das Recht ihnen ermöglichen würde.
Wenige Tage nach der Synodalversammlung haben einige Delegierte eine Frankfurter Erklärung verfasst. Sie haben es eben schon angedeutet und im Internet veröffentlicht. Die zielt darauf, dass möglichst viele Katholikinnen und Katholiken das unterzeichnen und sich damit auch selbst verpflichten, am Umbau der katholischen Kirche zu einer synodalen Kirche mitzuwirken. Sie gehören zu den Erstunterzeichnerinnen. Warum zusätzlich noch so eine Erklärung? Braucht der synodale Druck noch mehr Druck von außen auch?
Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Druck von außen, sondern um eine Verbindung von Menschen. Der synodale Weg ist ja eine repräsentative Größe von 230 Leuten. Da gibt es dann natürlich auch Anfragen an, also inwieweit das repräsentativ ist. Aber es sind eben Verbände, Delegierte von allen möglichen Gruppierungen sind dort vertreten, sind sehr viele Akademiker vertreten, sehr viele WissenschaftlerInnen, vor allem TheologInnen, aber auch andere. Und die Sorge ist natürlich immer, wie schafft man die Verbindung zu den Gemeinden, zu den Gläubigen. Und diese Frankfurter Erklärung soll diese Verbindung stabilisieren, denn wir haben den Eindruck, dass die Anliegen, die wir beim synodalen Weg vorantreiben wollen, dass die großen Rückhalt tatsächlich bei den KatholikInnen finden, aber wenig Möglichkeiten sind, sich dafür auch vor Ort stark zu machen. Und diese Erklärung ist ja auch in Wir-Form immer gehalten. Also da geht es letztlich darum, das, was beschlossen wird, in eine Selbstverpflichtung von jeder Mann und jeder Frau zu überführen.
Dass sich etwas bewegt, das zeigt ja auch noch ein anderer Vorstoß, und zwar der von etlichen Generalvikaren in Deutschland. Die haben in einem offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz dazu aufgefordert, dass die Bistümer jetzt schon festlegen, dass niemand wegen ihrer oder wegen seiner sexuellen Orientierung mit Sanktionen rechnen muss, dass also zum Beispiel homosexuell liebende Menschen nicht mit einer Kündigung rechnen müssen. Das war ja auch eine Forderung, die auf der letzten Synodalversammlung diskutiert wurde. Und jetzt wollen die Verwaltungschefs der Bistümer sie schon umsetzen, bevor sie endgültig vom synodalen Weg verabschiedet worden ist. Ist da jetzt eine Reformdynamik sozusagen, die den synodalen Weg auch noch links überholt?
Also links überholt glaube ich jetzt nicht. Aber es ist, also daran, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie solche Reformen tatsächlich stattfinden. Also natürlich braucht es die geordneten Verfahren und die strukturierte Diskussion und es braucht die Beschlüsse. Aber es funktioniert ja nur dann, wenn auch die Entscheidungsträger mitziehen und wenn sie signalisieren, dass das ist auch die Linie, die wir selber verfolgen wollen. Genau das passiert hier. Also es gab beim synodalen Weg bei der Vollversammlung jetzt Anfang Februar einen Beschluss, der genau darauf zielt, was diese 11, sind es bisher 11 Generalvikare, fordern, nämlich die Grundordnung zu ändern. Und dieser Beschluss hat auf der Synodalversammlung die höchsten Zustimmungswerte, ich glaube 92% oder 93% bekommen, also Werte, die in einem Parlament unvorstellbar grandios wären. Also da ist ein ganz hoher Konsens da und es betrifft ein Feld, in dem die deutsche Kirche tatsächlich etwas tun kann, also auch nicht warten muss, ob irgendeine Zustimmung aus Rom kommt oder nicht. Und ein Feld, in dem ja auch einzelne Bistümer vorangehen können. Insofern finde ich das ein ganz, also auch irgendwo einen schönen Beweis, dass tatsächlich etwas passiert und dass man jetzt nicht in so Ausweichmanöver gehen muss, naja, wir müssen jetzt erstmal warten, bis alle Beschlüsse da sind und dann bis die Bischofskonferenz auch diese Beschlüsse wiederum ratifiziert hat und so weiter, sondern wir machen etwas und stoßen das Ganze an.
Dieser Reformprozess, der synodale Weg, der arbeitet ja nicht nur auf den Vollversammlungen, sondern zwischendrin in vielen Arbeitsgruppen. Da gibt es 4 sogenannte Foren, da werden die Themen intensiv diskutiert und die Papiere im Kern verfasst, die dann auf den Vollversammlungen nochmal diskutiert und abgestimmt werden. Sie, Frau Knob, sind ja Mitglied in dem Forum, das sich mit den Machtstrukturen und der Hierarchie in der katholischen Kirche beschäftigt. Da ist jetzt auch ein Grundsatzpapier zu Macht- und Gewaltenteilung verabschiedet worden. Da sind so die wichtigsten Stichworte Partizipation, Begrenzung und Kontrolle von Macht und auch Rechenschaftspflicht. Wie tiefgreifend sind da eigentlich Veränderungen möglich? Die katholische Kirche ist doch eigentlich nicht auf Partizipation angelegt.
Also ich glaube, gerade das Grundlagenpapier, das jetzt verabschiedet worden ist, ist ein ganz großer Schritt, weil es eben etwas, also ein Kulturwandel in Gang setzt und mit dem Beschluss auch einen Kulturwandel bestätigt, also den Willen zu diesem Kulturwandel bestätigt, der durchaus innerhalb der Grenzen des Rechtes jetzt schon möglich ist. Das Zauberwort, was dort immer wieder fällt, ist das der Selbstverpflichtung, also der Selbstbeschränkung von Mächtigen, ihre Macht zu delegieren oder partizipative Prozesse nicht nur im Beratungsmodus wahrzunehmen, sondern auch bis in die Entscheidungsebene hinein wahrzunehmen. Auch da muss niemand darauf warten, ob die römischen Behörden das gutheißen oder nicht. Das kann man machen. Und das finde ich einen ganz zentralen Punkt. Der Text ist jetzt erstmal ein ganz grundsätzlicher, ne? Heißt ja auch Grundtext, also da geht es um Prinzipien. Und da ist ganz entscheidend, meine ich, dass dort das Bewusstsein festgehalten wird, dass Missbrauch und Vertuschung, also Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt und Vertuschung durch leitende Kleriker, dass das nicht Einzelfälle sind und auch nicht systemfremd ist. Also so nach dem Motto, wenn man das System ernst nehmen würde, wäre das gar nicht passiert, sondern im Gegenteil, dass man sagt, das System, also die Organisationsstruktur von Macht, aber auch die Theologie von Amt und Macht, dass die solche Vorgänge begünstigen und nicht verhindern. Also dass dieses Bewusstsein wirklich einmal jetzt auf dem Papier steht und also quasi die Zustimmung zu diesem Bewusstsein beschlossen worden ist, das ist schon ein ganz starker Schritt. Mhm. Und die konkreten Konsequenzen daraus haben Sie vorhin schon benannt. Es geht um eine grundsätzliche Einordnung von Machtverhältnissen in Kontrolle, in Begrenzung, in Transparenz, in Professionalität, in Partizipation, in Formen von Wahl und Beteiligung.
Frau Knopp, Sie haben eben das Stichwort Selbstverpflichtung schon genannt. Das ist so die zentrale Figur. Also das System insgesamt ist eben noch machtmonistisch sozusagen. Also da ist alles beim Bischof zusammenlaufend. Über den Weg der Selbstverpflichtung gibt der Bischof jetzt Macht ab, zum Beispiel auch in so konkreten Fragen wie bei der Mitwirkung eines neuen Bischofs, wenn der ausgesucht oder auch gewählt wird, da wird das nochmal durchdekliniert. Aber reicht das als Reformweg? Bleiben die Laien da nicht letztlich dann doch abhängig vom guten Willen eines Bischofs, von den Klerikern?
Ich glaube, im Moment sind sie abhängig vom guten Willen eines Bischofs, weil es im Moment punktuelle Selbstverpflichtungen oder individuelle Selbstverpflichtungen im Höchstfall sind. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Es sollen ja Musterordnungen beispielsweise für die Domkapitel erstellt werden, mit denen die eine solche Selbstverpflichtung eben auch dingfest machen können. Und dann ist es tatsächlich auch eine Frage der Dynamik, die dadurch ausgelöst wird. Also wenn es einmal Standard ist und selbstverständlich ist, dass quasi die Spitzenkräfte, die Leitungsfiguren nicht mehr alleine entscheiden, dann wird sich das auf Dauer auch im Recht niederschlagen. Also das ist natürlich vielleicht eine etwas naive Hoffnung, aber ich glaube, wenn man innerhalb der Bedingungen des Systems arbeiten will und da eine Reform in Gang setzen will, geht es nicht anders.
Aber das ist ja vielleicht genau das Problem, dass Sie sozusagen ganz noch innerhalb des Systems bleiben. Sie hoffen ja eigentlich darauf, dass die derzeitigen Machthaber Macht abgeben, Macht teilen. Aber müssen Sie nicht vielleicht damit rechnen, dass das im Grunde nur Teilzugeständnisse sind, weil die Bischöfe letztlich wissen, das System bleibt unverändert?
Das ist abzuwarten. Also ich erlebe im Moment dass wir in einer unglaublichen Transformation sind. Und das Beispiel, was wir vorhin hatten zu Out in Church und zur Grundordnung, ist so ein Beispiel dafür, dass in kürzester Zeit sehr viel passieren kann. Vielleicht aufgrund von Druck, vielleicht auch aufgrund von innerer Einsicht, im Idealfall beides. Ich sehe die Alternative nicht. Die Alternative wäre wirklich ein Bruch mit dem System, und ich glaube, das können wir als KatholikInnen, also das würde ich selber nicht hinbekommen. Also da ist so viel Power und so viel auch Liebe zu dieser Kirche unter den Gläubigen da und auch so viel Leiden an dieser Kirche, dass wir, glaube ich, gemeinsam versuchen müssen, dort neue Wege zu gehen.
Der Reformprozess heißt Synodaler Weg, und als Ziel hört man jetzt immer wieder das Wort von der synodalen Kirche. Ist das noch katholisch, Frau Knop?
Ja, selbstverständlich ist das katholisch. Was sollte daran nicht katholisch sein? Also wir haben mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder in Erinnerung gerufen, also das ist tatsächlich auch eine ganze Weile vergessen gewesen, dass die Kirche natürlich keine Klerikerkirche ist, nicht nur aus Klerikern besteht, sondern dass alle, die durch Taufe und Firmung Vollmitglieder dieser Kirche sind, diese Kirche gestalten und dass sie an allen Vollzügen teilhaben. Wir haben in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil seitens des Kirchenrechts und der kirchlichen Lehre eine recht einseitige Rezeption dieser großartigen Wiederentdeckung gehabt. Das müssen wir sehr nüchtern zur Kenntnis nehmen, aber da können wir, glaube ich, sehr viel stärker auch eben auf das Konzil zurückgreifen, als das tatsächlich der Fall ist.
Sie hören HR2 Kultur nachgefragt, das aktuelle Gespräch heute mit Julia Knop. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt. Frau Knob, für die Öffentlichkeit ist die Sache ja ziemlich klar. Wenn die Kirche nicht ihre Haltung zu den Frauen verändert, dann ist es mit der Reform nicht weit her. Das ist eine zentrale Zukunftsfrage, übrigens auch aus der Sicht von Bischof Betzing, dem Präsidenten des Synodalen Weges. Und man sieht die Frauen der Reformbewegung Maria 2.0 ja jedes Mal vor der Messehalle für die Gleichberechtigung demonstrieren. Frauen am Altar, das ist sozusagen der Prüfstein für den wahren Reformwillen. Verglichen mit dem großen Erwartungsdruck hat der Synodale Weg nicht viel geliefert bis jetzt. Es gibt ein Papier mit theologischen Argumenten für Frauen im Priesteramt und letztlich das Plädoyer, eine Arbeitsgruppe einzurichten. Das ist doch ziemlich wenig, oder?
Einerseits ist es nicht viel, andererseits ist es tatsächlich schon viel, denn wir haben im Pontifikat von Johannes Paul II. Ja dieses markante Stoppschild, das mit dem der damalige Papst erklärt hat, diese Frage sei endgültig beendet und bedürfe auch gar keiner Debatte mehr. Und das hat also gerade in der theologischen Wissenschaft auch erhebliche Bedrängnis ausgelöst. Und also gemessen daran ist der Aufruf, diese Debatte weltkirchlich wieder zu öffnen, also nicht nur die faktische, die ist natürlich immer weitergegangen, sondern auch die offizielle Debatte weltkirchlich zu öffnen, durchaus mehr als eine kleine Maus. Aber es ist völlig klar, dass die Frauenfrage eine Gerechtigkeitsfrage ist und eine Gerechtigkeitsfrage duldet keine Kompromisse. Insofern sind auch völlig klar Stimmen laut geworden von Frauen, die sagen, also mit dem Spatz in der Hand möchte ich mich auch nicht begnügen, das ist weiterhin demütig. Wir müssen im Grunde die volle Gleichberechtigung auch sehr forsch einfordern. Und das ist keine Maximalforderung, sondern das ist eine menschenrechtlich gut begründete Forderung.
Aber Frau Knob, welche Strategie steckt hinter diesem Ansatz, jetzt sozusagen ein wirklich gutes, umfassendes Argumentationspapier vorzulegen? Hoffen Sie wirklich in Rom da offene Ohren zu finden, dass irgendjemand sagt, doch, da denken wir nochmal drüber nach?
Naja, es ist ja durchaus bezeichnend, dass mittlerweile eine ganze Reihe von Bischöfen, und das sind ja diejenigen, die am Hebel sitzen sozusagen, die an der Lehre auch etwas ändern können, dass eine ganze Reihe von Bischöfen sagen, die traditionell vorgebrachten Argumente überzeugen nicht mehr, überzeugen die Menschen nicht mehr, das wussten wir schon länger, aber auch überzeugen auf der Ebene des Lehramtes nicht mehr. Das ist also, wie gesagt, immer noch innerhalb des Systems wahrscheinlich die einzig realistische Möglichkeit, da einen Schritt weiter zu gehen. Es ist aber durchaus auch beim synodalen Weg nicht unumstritten, ob diese Pragmatik und dieses Setzen darauf, dass sich Entscheidungsträger überzeugen lassen, ob das tatsächlich ausreicht und ob das nicht doch immer wieder quasi den Stift aus der Hand gibt und auf den guten Willen eben dieser Bischöfe sich einlässt. Andererseits, wir haben auch bei anderen Fragen die Einführung des Frauenwahlrechts, da war es im Grunde ganz ähnlich, dass das Frauenwahlrecht konnten Frauen nur fordern. Einführen mussten es Männer. Das heißt, die mussten überzeugt werden. Und die mussten nicht überwältigt werden mit Druck, sondern sie mussten überzeugt werden.
Aber Sie haben weiterhin zu tun, auch mit dem Frust und ja zum Teil auch schon der Resignation der Engagierten, zum Beispiel von Maria 2.0. Dieser Satz, wir müssen das innerhalb des Systems vorantreiben, der kommt ja vielleicht irgendwann an sein Ende, wenn gerade die Frauen sagen, nein, wir müssen doch dieses System irgendwann auch mal sprengen.
Wir loten gerade die Grenzen des Systems aus und wir haben jetzt gerade Anfang Februar erlebt, wie viele Faktoren da eben auch miteinander wirken und wie öffentlicher Druck und innere Überzeugung und das Aufbegehren von Menschen, die aber gleichzeitig also bis zur Nasenspitze katholisch sind, also wie das zueinander wirkt. Wir haben alle keine Glaskugel, was da passiert. Wir haben auch keinen Masterplan, was man macht, wenn, und keinen Plan B, wenn jetzt die eine bestimmte Marke von Austrittszahlen erreicht ist, das können wir nicht wissen.
Frau Knob, es gab Schlagzeilen nach der dritten Vollversammlung. Priester sollen heiraten dürfen, Frauen Priesterinnen werden und Homosexualität soll keine Sünde mehr sein. Diese Beschlüsse müssen aber bis dann zum März 2023 in den ausstehenden beiden Vollversammlungen von Bischöfen und Laien ja noch in die zweite Lesung, damit sie sozusagen von der Synode verabschiedet werden. Und dann benötigen sie auch eine eigene Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Wo zittern Sie denn am meisten, ob die Bischöfe dranbleiben und dabei bleiben auf dem Reformzug?
Also ich fand es jetzt bei Frankfurt 3 Anfang Februar interessant, dass die Zustimmungswerte zur Neubewertung von Homosexualität, wenn ich es recht in Erinnerung habe, höher waren als diejenigen, die eine Veränderung, eine Fortschreibung des Zueinanders von Mann und Frau in Ehe und Beziehungen gewesen sind. Das hat mich tatsächlich verwundert. Insofern ist wahrscheinlich der Widerstand, was eine echte Verlagerung der Sexualethik hin zu einer Beziehungsethik angeht. Da wird, glaube ich, einiger Widerstand sein. Und ich bin tatsächlich auch nicht sicher, was die Zölibatsfrage angeht, ob das seitens der Bischöfe, ob da genügend Mut und auch Vorstellungsvermögen für eine neue Form des Weiheamtes gegeben ist, dass man da einen Schritt weiter geht. Denn das wird im Selbstverständnis von Klerikern doch einen ganz großen Schritt darstellen.
Das heißt, Sie rechnen aber schon damit, dass auch bei Papieren, die jetzt zum Beispiel 80% Zustimmung in der Synodalversammlung gefunden haben, dann in der zweiten Lesung, wenn es quasi zum Schwur kommt, dann doch einige Bischöfe eher für Nein stimmen.
Also wir haben ja bei diesen auch 80-prozentigen Zustimmungswerten nicht ausgewiesen in erster Lesung, wie sich die Gruppe der Bischöfe verhält. Wir müssen auch realistisch sein, wir werden mit Sicherheit nicht alle Papiere durchbekommen. Das ist ja auch, gehört auch irgendwo mit zum Spiel. Und dann sind ja diese Fragen, die jetzt quasi in der nächsten Runde anstehen, Fragen, die nicht allein in Deutschland beantwortet werden können. Für die, wenn es Zustimmung auch von Seiten der Bischöfe gibt, dann natürlich auch die Konsequenz folgen muss, dass die deutschen Bischöfe sich in Rom entsprechend regelmäßig und mit Werf und auch Enthusiasmus für entsprechende Voten einsetzen und nicht nur einen Brief abschicken und sagen, ja, jetzt guckt mal, wie ihr das seht, ne? Sondern dann ist wirklich ein Votum da. Aber dann gehen wir ja tatsächlich auf dem weltsynodalen Weg, sind wir einen ganzen Schritt weiter. Und ich glaube schon, dass wir gerade in einer Dynamik sind, dass das sowieso nicht nur deutsche Themen sind, sondern dass wirklich auch aus vielen Ecken der Weltkirche ein Schwung entsteht, dass sich die Dinge anders darstellen als heute und auch anders, als sie vor 2 Jahren bei Beginn des synodalen Weges gewesen sind.
Aber der realistische Blick sagt natürlich, dass in bestimmten Fragen das Nein Roms felsenfest ist, also die Öffnung des Priesteramtes wird sicherlich nicht zu erwarten sein in absehbarer Zeit. Auch die Zustimmung zur homosexuellen Segnung, das sind ja alles Dinge, wo man auch gerade, wenn man hört, wie sich der Stellvertreter des Papstes in Deutschland hier eingelassen hat beim synodalen Weg, der Nuntius Eterovic, der hat sich ja hauptsächlich als Bedenkenträger gezeigt und sieht im Grunde die Deutschen in der Gefahr, einen Sonderweg zu gehen und die Einheit mit dem Papst aufs Spiel zu setzen. Also produzieren Sie nicht gerade relativ viel Frustration absehbar?
Na, ich glaube, das ist auch ein Narrativ, das von einigen römischen Behörden oder Personen gepflegt wird. Also dieses Narrativ, die Deutschen machen wieder einen Sonderweg oder die wollen was ganz anderes oder die wollen nicht mehr katholisch sein. Ich glaube, es ist, also dass das immer wieder benannt wird, ist auch ein Indiz für die Furcht davor. Ich sehe auf der anderen Seite ein ganz großes Interesse, internationales Interesse an unseren Arbeitsformen, an unseren Beschlüssen, an unseren Themen. Ich glaube, das ist noch nicht ausgemacht, wie sich da die Verhältnisse darstellen. Die Einlassung des Nuntius haben mich sehr befremdet. Also es war in gewisser Weise erwartbar, aber sie haben mich insofern befremdet, als er überhaupt keinen Bezug genommen hat auf das, was er jetzt dann schon in der dritten Vollversammlung erlebt hat, sondern im Grunde Versatzstücke eines Referates, das er egal wo hätte halten können, vorgetragen hat. Und das ist auch eine Form von Kommunikationssperre, die aber nicht von uns zu verantworten ist, sondern tatsächlich in seiner Person liegen.
Aber was passiert, Frau Knop, wenn nichts passiert, wenn Rom Nein sagt zu wichtigen Reformvorhaben, obwohl die deutschen Bischöfe vielleicht Nachdruck machen? Er könnte ja viel Resignation in Deutschland dann auslösen dann bei denen, die sich Hoffnung machen auf die Reformen, die hier auch mit einer Dynamik in Gang kommen.
Das ist klar. Also ist das, was dann quasi bei den einzelnen Menschen passiert, das wird eine wahnsinnige Resignation, eine riesengroße Enttäuschung, ein riesengroßer Frust sein. Der wird sich auch in bestimmten Formen artikulieren, sei es in Austritten, sei es in Memoranden, sei es in anderen Formen. Ich glaube, es wird auch nicht nur die Gläubigen betreffen. Es wird auch jede Menge Kleriker betreffen, jede Menge Bischöfe betreffen. Wie sich so etwas dann weiterentwickelt, kann niemand vorhersagen. Es zeigt aber aber welche, also zum einen welche Dynamik und zum anderen auch welcher Druck da ist. Und Druck meine ich jetzt nicht einfach politischer Druck, sondern der Druck von Menschen, die an dieser Kirche hängen, die gerne auf eine katholische Weise Christin sein möchten und die man nicht permanent vor den Kopf stoßen kann und nicht permanent also ihrer Rechtgläubigkeit absprechen kann.
Reformdruck und Reformwille. Der synodale Weg der katholischen Kirche. Klaus Hofmeister und Lothar Bauer-Ochse haben darüber mit der katholischen Theologin Julia Knop gesprochen. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt und eine der prägenden Stimmen beim synodalen Weg.